Ich komme jetzt zu einer ganz anderen Betrachtung von Zeit, nämlich der Geschichte. Als ich dabei war, die Sendung für den 12. Februar vorzubereiten, stieß ich eigentlich zufällig auf einen Artikel bei Wikipedia, der sich mit einer Know-Nothing-Bewegung in den USA Mitte des 19. Jahrhunderts beschäftigte. Da habe ich aufgemerkt. Ich habe mir den Artikel durchgelesen und ein bisschen zitiere ich aus ihm. Die wesentlichen Abschnitte nämlich. Die Know-Nothing-Party, eigentlich die American Party, war der populäre Name einer nativistischen politischen Partei in den Vereinigten Staaten, die Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem im Vorfeld des Bürgerkriegs auftrat. Die Partei sprach sich gegen die weitere Einwanderung aus nicht-protestantischen Ländern aus, insbesondere gegen Katholiken, die aus Irland und aus Deutschland in die USA kamen. Ende der 40er Jahre entstanden verschiedene nativistische, antikatholische Geheimgesellschaften, aus denen dann später die Know-Nothing-Partei hervorging. 1854 gründeten Anhänger dieser Organisationen aus 13 Bundesstaaten die American Party. Der Name der Partei, nämlich Know-Nothing, stammte daher, dass ihre Mitglieder den Eid schworen, in der Öffentlichkeit nicht viele Geheimnisse über die Partei preiszugeben. Sollten sie zu der Partei von Externen gefragt werden, sollten sie einfach antworten: I know nothing, ich weiß von nichts. Außerdem forderten sie, den Protestantismus als dominante Religion zu bewahren und Handel und Konsum alkoholischer Getränke stärker zu kontrollieren. Der Hauptzweck der Partei war die Bekämpfung des Einflusses der Einwanderer und der katholischen Kirche. Es kam wiederholt zu gewaltsamen Übergriffen von Mitgliedern der American Party gegen Katholiken, vor allem gegen Iren, aber auch gegen katholische Deutsche. Nach der großen Hungersnot in Irland und der gescheiterten Revolution von 1848 in Deutschland strömten nämlich aus diesen Ländern Hunderttausende, die sogenannten 48ers, in die USA, in deren Städten die eingesessene Bevölkerung dadurch teils in die Minderheit geriet. Dies führte zu Ängsten und Spannung. Die Know-Nothings behaupteten, die katholische Einwanderung sei Teil einer Verschwörung des Papstes, um die Werte der Vereinigten Staaten zu unterminieren und ihre Institutionen zu unterwandern. Wegen ihrer Gehorsamsverpflichtung dem Papst gegenüber seien Katholiken grundsätzlich nicht geeignet, an einem demokratischen Staatswesen teilzuhaben. Als ich das alles las, fühlte ich mich nicht unerheblich an Entwicklungen erinnert, die ich heute zu sehen glaube. Und deshalb wollte ich dieser Frage etwas intensiver nachgehen. Und ich habe ein bisschen rumgeforscht und habe mich dann vor ein paar Tagen mit Professor Manfred Berg von der Universität Heidelberg darüber unterhalten, welche Bedingungen zu der heutigen Situation in den USA geführt haben und ob es Parallelen in der Geschichte dort gibt. Manfred Berg arbeitet am Historischen Seminar der Universität Heidelberg und befasst sich schwerpunktmäßig mit US-amerikanischer Geschichte.
Sie haben, Herr Professor Berg, die derzeitige Situation als einen Krisenfall der Demokratie in den USA bezeichnet in Ihrem Buch, das Sie geschrieben haben über die Entwicklung der letzten 70 Jahre in den USA. Was sind die Bedingungen, die nach Ihrer Analyse zu der heutigen Situation geführt haben?
In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg galten die USA ja als Vorbild einer stabilen Demokratie, in der ein breiter Konsens über die gesellschaftliche und politische Ordnung herrschte. Dieser Konsens ist in den 60er Jahren zerbrochen in den Auseinandersetzungen über den Vietnamkrieg, den Rassenkonflikt und die Kulturrevolution der sogenannten Radical 60s. Und im späten 20. Jahrhundert dann führen Globalisierung, Einwanderung, Wertewandel und die Medienrevolution zu dramatischen Veränderungen und zu unerbittlichen Kulturkämpfen, die dazu geführt haben, dass wir heute zwei Lager in den USA haben, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Und diese Polarisierung ist auch nach Auffassung vieler Politikwissenschaftler und Historiker eine echte Gefahr für die Demokratie. Und wir sehen ja mit Donald Trump einen Präsidenten, der die ganz offensichtlich die Verfassung, die sogenannten Checks and Balances, geringschätzt und der, ich denke, das kann man schon sagen, eine Art autoritäres Präsidialregime anstrebt.
Also er ist aber nur die Spitze, jetzt zeitlich gesprochen, die Spitze des Eisbergs. Also er hat die Entwicklung, die Sie gerade skizziert haben, ausgenutzt oder nutzt sie aus für seine Zwecke. Habe ich das richtig verstanden?
Er ist ganz sicher nicht derjenige, der die Polarisierung geschaffen hat, aber er hat von ihr profitiert. Donald Trump war ja kein Unbekannter. Er hat es im Grunde seit den 1980er Jahren das, was man in den USA eine Celebrity nennt, also ein Prominenter, und er hat immer auch seinen politischen Ehrgeiz schon durchaus artikuliert, aber man hat ihn früher nicht ernst genommen. Es waren die gesellschaftlichen Entwicklungen, insbesondere auch die Krise 2008 folgende, also die sogenannte große Rezession, in der sich ein ungeheures Wut- und Protestpotenzial angesammelt hat. Und das konnte Trump ausnutzen. Trotzdem ist er nicht einfach nur irgendeine austauschbare Figur. Das wäre lächerlich. Trump ist schon eine singuläre Figur in der Geschichte der amerikanischen Präsidentschaft. Er ist, das müssen wir heute anerkennen, man hat ihn ja lange unterschätzt. Man hat gesagt, ja, das ist ein Zufallspräsident, der verdankt die Präsidentschaft nur dem anachronistischen Wahlsystem. Der wird bald die Lust am Regieren verlieren. Und im Übrigen gibt es ja die Erwachsenen, die ihn ein bisschen schon einhegen werden. Also diese Unterschätzung, die müssen wir endlich mal zu den Akten legen. Trump ist in den vergangenen 10 Jahren zum authentischen Führer einer radikalen Volksbewegung geworden und die hat ihn zweimal ins Präsidentenamt getragen.
Ja. Wenn Trump jetzt in diese Phase hineingekommen ist, hat es denn, wie ich eingangs ja in meiner Anmoderation schon gesagt habe, vergleichbare Entwicklungen in der Vergangenheit der Vereinigten Staaten schon gegeben?
Naja, es gibt die große Analogie, die ja auch heute in den USA durchaus sehr ernsthaft diskutiert wird, und das ist der amerikanische Bürgerkrieg zwischen 1861 und 1865. Auch dem Bürgerkrieg ging eine jahrzehntelange Phase der Polarisierung voraus zwischen dem Norden und dem Süden. Es ging dabei letztlich ähnlich wie heute um die Frage, was für eine Art von Nation die USA sein sollten. Damals ging es um die Frage, ob, wie der Norden es wollte, die USA eine Nation freier weißer Männer, eine Republik freier weißer Männer sein sollte oder eine Sklavenhalter-Aristokratie, wie sie sich im Süden entwickelt hatte. Und heute geht es um die Frage, ob die USA eine multiethnische Demokratie werden, was angesichts der demografischen Entwicklung ja lange alternativlos erschien, oder ob es möglich ist, gewissermaßen die weiße, auch christliche Vorherrschaft, wie es die Anhänger Trumps, wie es die MAGA-Bewegung verlangt, zu konservieren.
Es hat aber in der Vergangenheit doch auch schon solche Abschottungsversuche gegenüber Zuwanderungen gegeben, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also zunächst einmal muss man natürlich sagen, dass historisch gesehen kein anderes Land der Welt so viele Einwanderer aufgenommen hat wie die USA. Wir haben allerdings gleichzeitig eine Tradition des Nativismus, wie man das nennt, also des Widerstands gegen Einwanderung. Aber wenn wir aufs 19. Jahrhundert schauen, dann ist die zwar oft sehr gewalttätig, aber sie ist zumindest gesetzlich nicht erfolgreich. Das erste Mal, dass es wirklich zu durchgreifenden Einwanderungsbeschränkungen kommt, ist zwischen 1917 und 1924. Da werden eine ganze Reihe von Gesetzen erlassen, die die Zuwanderung erheblich einschränken, vor allem auch aus rassisch-ethnischen Gesichtspunkten heraus. Also man will vor allem, das ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die unerwünschten Einwanderer. Man will die Einwanderung aus Osteuropa, aus Südeuropa, die Einwanderung von Juden auch stoppen. Und das führt dann dazu, dass wir in der Mitte des 20. Jahrhunderts, also etwa zwischen 1924 und 1965, ein relativ restriktives Einwanderungsregime haben, das dann Mitte der 60er Jahre beendet wird. Nicht, weil man die Tore öffnen will, sondern weil man diesen rassistischen Charakter dieses Systems, das ist die Zeit der Bürgerrechtsbewegung, verändern will. Niemand hat tatsächlich die Absicht gehabt, nun die Tore für Asiaten und Lateinamerikaner in dem Maße zu öffnen, wie es dann tatsächlich passiert ist. Und wir haben ja eine ganz erhebliche Verschiebung der Demografie in den USA. Um 1960 sind, das wissen wir aus den Volkszählungen, sind noch etwa knapp 90% der amerikanischen Bevölkerung europäischer Abstammung. Ja. Heute sind es noch etwa 55% und Mitte des Jahrhunderts wird das unter 50% fallen. Also das ist ein ganz wichtiger Grund auch für die Polarisierung.
Und das, was unter Trump jetzt passiert, ist ein Aufstemmen gegen diese Entwicklung.
Ja, aber das ist nicht neu. Ich meine, wir haben schon seit vielen Jahrzehnten Widerstand, vor allem gegen die ja auch in der Tat sehr hohe illegale Einwanderung. Ja. Nur über viele Jahrzehnte war das nicht wirklich repräsentiert in der Politik. Sowohl die Republikaner als auch die Demokraten waren durchaus für eine liberale Einwanderungspolitik, vor allem weil man billige Arbeitskräfte ins Land holen wollte. Aber das hat natürlich auch zu kulturellen Verwerfungen geführt, zu Ressourcenkonkurrenz zwischen den Alteingesessenen, die nicht unbedingt immer die Weißen sein müssen. Wir haben auch viele Schwarze sind sehr skeptisch gegenüber Einwanderung, traditionell, weil sie ja immer diejenigen waren, die zuerst um die billigen Jobs mit Einwanderern konkurriert haben. Und diese Entwicklung, die hat Trump sich natürlich zunutze gemacht und er hat eine republikanische Partei übernommen, die schon im frühen 21. Jahrhundert sehr radikalisiert war, nicht zuletzt aufgrund der Einwanderungsfrage. Mhm. Und Trump, also dieser sogenannte Establishment-Konservatismus, wie ihn George W. Bush zuletzt noch repräsentierte, die sind hinweggefegt worden. Und das hatte sehr viel damit zu tun, dass die republikanische Basis eine andere Einwanderungspolitik wollte.
Mhm. Wenn Sie sagen, es hat Entwicklungen auch schon in den zurückliegenden 150, 200 Jahren der amerikanischen Geschichte gegeben, die ähnlich sind, hat das dann immer wieder zu einem Rollback geführt? Ist das so eine Art Wellenbewegung, die man da beobachten kann?
Mit ähnlichen Entwicklungen meinen Sie, dass wir parteipolitische Polarisierung haben oder?
Sowohl als auch. Also auf der einen Seite die Polarisierung und auf der anderen Seite das Spezialthema Zuwanderung, Migration.
Naja, also wie gesagt, die USA sind einerseits immer eine sehr offene Einwanderungsgesellschaft gewesen, andererseits hat es immer auch Widerstand dagegen gegeben und kulturelle Konflikte, es ging vor allem im 19. Jahrhundert zunächst, war es die Masseneinwanderung von irischen Katholiken, die sehr viel, die auch Kulturkriege hervorgerufen hat. Deutsche waren auch nicht immer willkommen, zum Teil auch wegen der Religion. Wir haben dann im frühen 19. Jahrhundert, im frühen 20. Jahrhundert die sogenannte New Immigration, also eine Masseneinwanderung vor allem aus Südeuropa, Italiener, Griechen und Osteuropa, Slawen und Juden. Und das schürt auch erhebliche Überfremdungsängste und organisierten Widerstand, der sich dann vor allem durch die nationalistischen Aufwallungen des Ersten Weltkriegs tatsächlich nach dem Ersten Weltkrieg auch durchsetzen kann. Also es hat immer Restriktionen der Einwanderung oder Versuche gegeben. Andererseits aber sind die USA tatsächlich immer eine sehr offene Einwanderergesellschaft gewesen.
Aus europäischer Sicht ist auffällig, dass es in den USA relativ wenige Änderungen der Verfassung gegeben hat. Was sind die Bedingungen, die dafür maßgeblich waren?
Ja, darauf kann man eine sehr einfache Antwort geben. Es sind einfach die extrem hohen Hürden für eine Verfassungsänderung. Sie benötigen, um die amerikanische Verfassung zu ändern, nicht nur eine Zweidrittelmehrheit in beiden Häusern des Kongresses, sondern sie benötigen darüber hinaus anschließend die Ratifizierung durch 3/4 der Bundesstaaten. Und das ist eine fast unüberwindliche Hürde. Wir haben tatsächlich seit 1791, nachdem also im Paket die ersten 10 Verfassungszusätze verabschiedet worden waren, die sogenannte Bill of Rights, haben wir tatsächlich nur 17 Verfassungsänderungen. Zwei davon heben sich gegenseitig auf, nämlich die Einführung und Abschaffung der Alkoholprohibition. Und wir haben außerdem 3 Verfassungsänderungen im Zusammenhang, also nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, die Abschaffung der Sklaverei, das Bürgerrecht für Schwarze und dann das Wahlrecht für schwarze Männer zunächst, also der 13., 14. und 15. Verfassungszusatz, die dem Süden natürlich in dem Sinne aufgezwungen wurden, als sie eine Folge der militärischen Niederlage waren und eine Bedingung für die Wiederzulassung zur Union als gleichberechtigte Bundesstaaten.
Hat es ähnliche Entwicklungen wie in den USA, in Europa, vielleicht speziell auch in Deutschland, Ihrer Beobachtung nach gegeben?
Naja, also was heißt ähnliche Entwicklungen? Ich würde zunächst einmal sagen, die USA sind in dem Sinne natürlich schon ziemlich singulär, als sie die erste wirkliche Massendemokratie der modernen Welt sind. Die entwickelt sich seit dem frühen 19. Jahrhundert. Wir haben um die Mitte des 19. Jahrhunderts das allgemeine Wahlrecht für weiße Männer etabliert. Das ist in Europa noch nirgendwo in dem Sinne in Sicht. Und in Europa setzt sich die Demokratie als tatsächliche Regierungsform ja erst nach dem Ersten Weltkrieg durch und hat, beziehungsweise fällt sie dann auch relativ schnell wieder den primär faschistischen Diktaturen zum Opfer.
So ist es.
Also in dem Sinne haben die Amerikaner, die ja gerne vom American Exceptionalism reden, schon einen Punkt, also von der Einzigartigkeit Amerikas, schon einen Punkt als die relativ lange Demokratiegeschichte, die natürlich nicht konfliktfrei war, sich positiv unterscheidet von den von der europäischen Geschichte, in der wir ja lange Zeit einen Kampf gegen Monarchien haben im 19. Jahrhundert, eine sehr zähe Durchsetzung der Parlamentarisierung des allgemeinen Wahlrechts. In dem Sinne sind die USA schon immer Vorreiter gewesen, was heißt Vorreiter, teils auch Vorbild gewesen. Und es gibt ja das berühmte Buch des französischen Adeligen Alexis de Tocqueville über die Demokratie in Amerika in 1830er Jahren erschienen, in dem Tocqueville prophezeit, dass die amerikanische oder die Demokratie auch die Zukunft Europas sei. Das ließ allerdings dann noch eine ganze Weile auf sich warten. Also, dass wir in einer modernen Welt immer auch in den verschiedenen, in der atlantischen Welt schon ähnliche Prozesse, soziale, politische, wirtschaftliche Prozesse sehen, das ist ganz klar. Industrialisierung, Demokratisierung, die Prozesse sind ähnlich und sie sind ja auch untereinander verflochten.
Ja, die Welt ist ja immer verflochtener geworden auch. Ob es dabei bleibt, werden wir noch sehen. Sind die USA auch, was ihre jetzige Entwicklung anlangt, also das, was man im Moment beobachten kann, würden Sie meinen, dass sie insoweit ein Vorreiter für europäische Staaten, vielleicht nicht für alle, aber für einige sein könnten?
Nun ja, ich würde mal sagen, die Entwicklung in den USA und insbesondere der Siegeszug Trumps ist die amerikanische Variante der nationalpopulistischen Revolte gegen die Globalisierung, die wir in vielen westlichen Demokratien erleben, die unsere politischen Kulturen in den vergangenen 2 Jahrzehnten ganz erheblich verändert und erschüttert haben. Insofern sind die USA hier nicht einzigartig. Und auch es gibt überall durchaus ähnliche Problemlagen. Wir haben eine Zunahme der sozialen Ungleichheit. Wir haben die kulturellen Verwerfungen, die durch Masseneinwanderung, Überfremdungsängste, die durch Masseneinwanderung verursacht worden sind. Das alles ist nicht so, das unterscheidet sich nicht. Insofern stellt sich, wenn man die Frage nach den Unterschieden stellt, was wir in den USA haben, ist natürlich ein Parteiensystem, das völlig anders strukturiert ist als das europäische. Wenn Sie ein Zwei-Parteien-System haben und es wird nach dem Prinzip the winner takes it all, also alles fällt dem Gewinner zu, wählen, dann ist es eine sehr schlechte Nachricht, wenn eine der Parteien, in diesem Fall die republikanische Partei, den demokratischen Konsens aufkündigt. Wir haben in Deutschland, auch in allen europäischen Staaten, parlamentarische Regierungssysteme, in denen Koalitionen gebildet werden, und da wird der Einfluss von radikalen Parteien eher eingedämmt. Also sie können mit 30% der Wählerschaft nicht unbedingt eine Mehrheit bilden. Solange, wir haben ein anderes Problem. Wir haben ein anderes Problem, nämlich das Problem, dass der Aufstieg radikaler Parteien dazu führt, dass Koalitionen gebildet werden, die in Wirklichkeit gar nicht nach herkömmlichen Maßstäben zusammenpassen und die dann dazu führen, wir haben es mit der Ampelkoalition erlebt, teilweise auch mit der jetzigen Koalition in Berlin, die dann, sagen wir mal, große Probleme hat beim Regieren, ein ziemlich oft nicht geschlossenes Bild liefert, und das sind natürlich, dann ist das ein Teufelskreis. Aber es kommt vielleicht auch noch was anderes hinzu. Ich meine, wir haben in Deutschland jedenfalls keine dämonisch charismatische Figur wie Donald Trump. Ich habe ja schon gesagt, Trump ist immer unterschätzt worden. Man hat seinen Machtwillen und sein demagogisches Talent und seine Skrupellosigkeit lange unterschätzt. Der ist als so eine Art Clown, Politclown, lange abgetan worden, und das sollten wir natürlich verstehen. In Deutschland haben wir diese Figur nicht. Man könnte vielleicht auch sagen, noch nicht, und es ist in Deutschland vielleicht auch weniger wahrscheinlich, weil wir mit starken Männern, mit schlechte Erfahrungen gemacht haben.
Dann habe ich 2 Fragen zum Schluss, eine ganz kurze nur. Ist eigentlich der Zuruf America First, ist das einer, der auch eine Abkehr als das Musterbeispiel für den Rest der Welt herhalten kann oder soll?
Also der Begriff America First stammt ja zunächst einmal historisch aus einer ganz anderen Zeit, nämlich der Zeit der Debatte um den Eintritt in den Zweiten Weltkrieg. Das ist der Schlachtruf der Isolationisten, die Amerika um jeden Preis aus dem Zweiten Weltkrieg heraushalten wollen. Und in gewisser Hinsicht hat Trump ja angeknüpft an diese isolationistischen Traditionen. Er hat ja versprochen, er bricht diese Versprechungen gerade auf ganz massive Weise, Amerika nicht mehr in Kriege zu verwickeln, in denen es nicht um vitale nationale Interessen geht. Amerika, die USA haben sich immer natürlich verstanden als ein Vorbild für den Rest der Welt, aber es war dann gewissermaßen jedenfalls im 19. Jahrhundert doch eher so, dass man sagte, gut, nehmt euch an uns ein Vorbild für eine demokratisch-republikanische Regierungsform, aber wir mischen uns nicht wirklich in eure, also in europäische, in Lateinamerika sieht das anders aus, Angelegenheiten ein. Im 20. Jahrhundert sieht das natürlich völlig anders aus, das vor allem im Zeitalter der Weltkriege. Aber sozusagen dieser Impuls des America First, der ist immer latent dageblieben. Und dieser Glaube, Amerika als Führungsmacht in einer liberalen Weltordnung, da hat es immer massive Widerstände gegen gegeben, die sagen, nein, wir sind eine einzigartige Republik und der Rest der Welt, der soll oder der kümmert uns nur in dem Sinne, ob nationale Interessen betroffen sind.
Noch eine letzte Frage nur für die Zukunft. Ich weiß, ein Historiker guckt in erster Linie zurück, aber man überlegt ja auch immer, wie könnte es weitergehen. Haben Sie eine Prognose, wie das mit den Entwicklungen in den USA weitergeht? Wird sich das vertiefen, diese Spaltung und diese Konfliktsituation, oder wird das irgendwann mal zurückschwappen?
Also sie wird zumindest nicht kurzfristig verschwinden. Genauso wenig, wie sie das in Europa tut. Denn die Polarisierung ist eine Entwicklung, die sich über Jahrzehnte aufgebaut hat. Und da kann man nicht einfach die Uhren zurückdrehen. Ich würde für die unmittelbare Zukunft vielleicht keine Prognose stellen, weil wir, es ist natürlich immer schwer, wir haben ja auch nicht unbedingt das. Also wer vor 20 Jahren vorausgesagt hätte, dass Donald Trump Präsident würde, der USA wird, wäre müde belächelt worden. Aber ich denke, die amerikanische Demokratie steht am Scheideweg. Es wird alles darauf ankommen, auf die beiden nächsten Wahlen, das heißt also die Zwischenwahlen im November diesen Jahres und die Präsidentschaftswahlen 2028. Es wird darauf ankommen, dass es freie und faire Wahlen gibt. Das ist nicht mehr unbedingt gewährleistet, nicht mehr unbedingt selbstverständlich. Und es wird darauf ankommen, ob im Falle eines demokratischen Wahlsieges Donald Trump und die MAGA-Bewegung und die Republikanische Partei bereit sind, den Weg für einen Machtwechsel frei zu machen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wir haben ja gesehen, was 2021 passiert ist. Also insofern sind die nächsten Jahre schon werden darüber entscheiden, ob die USA ein Stück demokratischer Normalität zurückgewinnen oder ob sich dieser autoritäre Präsidialstil, den Trump etablieren will und teilweise etabliert hat, verfestigen wird. Eine scheint mir sicher, auch in Zukunft wird diese rechtsnationalistische Bewegung eine starke Kraft in der amerikanischen Politik bleiben und potenziell mehrheitsfähig sein. Darauf müssen wir uns in Europa einstellen, denn es wird keinen Weg zurück in die ja oft verklärten Zeiten des transatlantischen Bündnisses geben. Ich denke, das beginnen wir in Deutschland allmählich zu begreifen und das wird schwierig, darauf zu reagieren.
In der Tat. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Herr Professor Berg.
Ja, alles klar. Okay, auf Wiederhören.
Tschüss.
Das also war mein Gespräch mit Manfred Berg von der Universität Heidelberg. Und wenn man sich das alles so anhört, merkt man doch auch, wie viel besser man etwas versteht oder jedenfalls verständlich wird, wenn man die Herkunft solcher Entwicklungen betrachtet über einen größeren Zeitraum als nur gerade die letzten 15 oder 20 oder wie viele Jahre auch immer, die man in seinem eigenen Leben überschauen kann. Es lohnt sich immer, in die Vergangenheit zu schauen, um die Zukunft verstehen zu können. Und vielleicht war dieses Gespräch auch ein kleiner Buchtipp. Manfred Berg hat nämlich vor anderthalb Jahren eine Monographie veröffentlicht, in der er die amerikanische Geschichte von 1950 bis heute nachzeichnet. Das Buch trägt den Titel »Das gespaltene Haus« und im Vorwort beschreibt er den Grund für dieses Buch, nämlich eine Antwort auf die Frage zu finden, wie die amerikanische Demokratie zum Krisenfall wurde. Das Buch ist nicht kurz, es hat 540 Seiten, wovon allerdings 100 Seiten Nachweise sind, und es ist nicht billig, 35 € nämlich, aber es lohnt sich, es zu lesen. Ich kann es nur weiterempfehlen.